Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Voller Leben, der Podcast für Perspektiven ohne Grenzen.
Wir sind Karin
und Peter
und wir wollen dir Wege zeigen, die eigene Seelengröße aufzurichten und greifen dabei auf die Schatzkiste der christlichen Mystik zurück. Schön, dass du dabei bist. Der Titel der heutigen Sendung ist So retten wir die Demokratie, vom Gegeneinander zum Miteinander. Und das Ziel ist heute, dass wir versuchen wollen, ein paar Strategien aufzuzeigen, wie ein friedlicheres Miteinander gelingen kann.
Genau. Und wir möchten beginnen mit einer Bestandsaufnahme, mit einer kurzen oder mit einer Situationsschilderung, damit ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, besser versteht, worauf wir da besonders Bezug nehmen. Wir haben beide, glaube ich, Karin, immer wieder die Erfahrung gemacht, und das geht nicht nur uns so, und wahrscheinlich allen in unserer Welt heutzutage, dass zum Beispiel in sozialen Medien durch anonyme Postings Emotionen oder dass besonders untergriffige Attacken persönlicher Natur gemacht werden, die unsere Emotionen schüren und uns dazu führen, dass wir letztlich ein bisschen weiter auseinanderdriften und uns eigentlich mit einer gewissen Skepsis und einer Emotionalität begegnen. Das ist das eine, aber das andere ist auch, dass wir feststellen, dass es eine gewisse einfach Unzufriedenheit und Verunsicherung bei uns allen gibt. Und die Zeiten sind tatsächlich heute so, dass wir alle ein bisschen unklar sind und eben verunsichert sind. Und diese Polarisierung, die durch diese Rahmenbedingungen entstanden ist, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das in der gesamten Gesellschaft ein Thema ist heutzutage. Das wirkt sich in der Politik aus, wo es uns vielleicht am allermeisten betrifft, aber im Alltag jeden von uns, auch im Beruf oder in der Ausbildung, vielleicht auch einfach nur in der Familie oder bei Hobbys. Das heißt, letztlich ist da das gesamte Setup und die gesamte Gesellschaft und am Ende sogar die Demokratie zumindest geschwächt und womöglich sogar gefährdet. Und wir wollen auf das einsteigen, und dazu gibt es auch eine sehr schöne Geschichte, Karin, mit der uns du diesen Start etwas erleichterst, dieses richtig und falsch neu zu sehen.
Genau, eine Geschichte, die aus der Weisheit der Mönche kommt, der Wüstenmönche, so aus dem 3., 4. Jahrhundert, also ein Schatz der christlichen Mystik ist. Und die geht so, dass sich zwei Mönche in die Haare kriegen und streiten. Und der eine sagt, ich habe recht mit meiner Version der Geschichte. Und der andere Mönch sagt, nein, ich habe recht, so wie ich die Dinge sehe. Und sie können sich halt nicht einigen und beschließen, wir gehen jetzt zu unserem Mönchsvater. Und als erst geht der eine Mönch hin und erklärt dem Mönchsvater also seine Version der Geschichte. Und der Mönchsvater sagt ihm, ja, du hast recht. Und er ist dann sehr zufrieden damit, denkt sich, ja, super, ich habe recht gehabt. Und daraufhin geht dann aber auch der andere Mönch zu seinem Mönchsvater und erzählt ihm seine Version der Geschichte, die komplett das Gegenteil ist. Und auch zu diesem sagt er, der Mönchsvater dann, ja, du hast recht. Und ein dritter Mönch beobachtet das, und nachdem die beiden weg waren, kommt dann eben der dritte Mönch und sagt zum Mönchsvater, ich glaube, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, wie kannst du zu dem einen sagen, du hast recht, und zu dem anderen ebenfalls sagen, du hast recht. Daraufhin sagt der Mönchsvater auch zu diesem dritten Mönch, ja, du hast recht. Und ich habe die Geschichte eigentlich in einem Französisch gelesen, und für dieses Recht haben steht hier das Wort Raison, und das heißt so viel wie Vernunft. Und die Interpretation dann und diese Geschichte geht dann ein bisschen in diese Richtung. Ja, du hast recht mit dem, so wie du mit deiner Vernunft deine Realität, die Realität dieser Situation interpretierst. Und in gewisser Weise verweist uns diese Mönchsgeschichte eigentlich auf ganz zentrale Aspekte, die auch uns betreffen, auch in der Situation, auch in dieser, wo wir gerade stehen, wo wir eine Polarisierung merken. und auch eher ja, oft so in Konflikten sind mit ich habe Recht, nein, ich habe Recht. Und für mich war, wie ich die Geschichte wirklich gehört habe, so, also ich denke sehr oft an diese Geschichte, weil sie mir sagt, ich habe, ja, du hast schon Recht, aber du hast nicht die ganze Wahrheit. Ja, du interpretierst als Mensch das, was du lebst, immer auf deine Art und Weise. Das ist vielleicht schon einmal eine erste Strategie oder ein erstes Hilfsmittel einmal, sich dessen bewusst zu sein. Wir interpretieren alle unsere Realität, in der wir sind. Mhm. Und wir dürfen davon ausgehen, wir haben nicht die ganze Wahrheit.
Das ist ja ein verblüffender Ausgang, der eindeutig auch irritierend ist. Natürlich im ersten Moment. Und das einen guten Teil von dem, was wir, glaube ich, heute auch vermitteln wollen, schon aussagt. Aber man kann das wahrscheinlich noch ein bisschen runterbrechen in einzelne Facetten, die zu dieser Aussage auch führen, für mich zumindest. Und ich denke mir, also es gibt da ja auch, du hast das schon erwähnt, in der gewaltfreien Kommunikation eigentlich ganz brauchbare Anleitungen dafür, wo man sagt, diese Zugänge, die helfen einem, um diese Unterschiede oder einen Ausgleich und eine Brücke zu bauen zwischen den Gegensätzen. Also ich glaube, das Thema gewaltfreie Kommunikation ist tatsächlich eine Hilfe aus meiner Sicht, wo man eine gute Anleitung hat, und eine wesentliche Facette der gewaltfreien Kommunikation ist ja, glaube ich, dass man von sich spricht, also von sich ausgehend in Ich-Botschaften zum Beispiel, das hilft mir sehr, und dass ich nicht mich in den anderen reindenke, sondern von mir ausgehe einerseits, glaube ich, das ist so ein Thema.
Aber vielleicht dieses, dass ich wirklich bei mir bleibe, weil ja, das Ziel schon der gewaltfreien Kommunikation ist dann schon auch, dass ich mich versuche einzufühlen, ja, in der Kommunikation, in den anderen, und versuche ihn auch zu verstehen in seiner Position.
Ja. Ja, genau.
Also vor allem diese gewaltfreie Kommunikation geht ja davon aus, dass wir alle unsere Handlungen haben ihre Ursache eigentlich in einem Bedürfnis. Ja, ich brauche etwas. Mhm. Und das sind wir ein bisschen wieder auch bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, wir leben in unserer Gesellschaft eine große Verunsicherung. Ja, es ist Angst da, es ist Misstrauen da, es sind Enttäuschungen da. Ja, also, und das sind ja auch ganz viele Bedürfnisse, ja, die an, warum auch immer, ja, oder eben konkret nicht gefüllt sind bei den Menschen. Daraus entstehen dann Emotionen, ja, und daraus entsteht eine Handlung. Das ist vielleicht auch eben da gut zu wissen. Ja. Also ich denke mal, wenn wir jetzt bei dieser Mönchsgeschichte bleiben, die Mönche hätten vielleicht einmal ja nicht nur ihre Positionen einander in den Kopf werfen können, sondern versuchen auch, sich hinzusetzen.
Miteinander.
Miteinander.
Statt sofort zum Chef zu gehen.
Ja, also genau. Mal zu sagen, gut, du hast jetzt diese Meinung, warum? Erklär es mir mal. Ich will es verstehen. Ja, was ist für dich dahinter? Ja, was, vielleicht welche Bedürfnisse, welche Gefühle löst das in dir aus? Warum? Warum siehst du das so? Ja. Und ich denke mal, es ist wirklich ein Lernen. Ja, ich glaube, es ist wirklich ein Lernprozess, der ganz viel auch mit dem zu tun hat, dass man sich auch selber mal kennenlernt. Ja, und weiß, okay, auch ich reagiere aus Bedürfnissen heraus. Es sind dann Gefühle da. Und das einmal auch ernst zu nehmen. Und nicht das in einem sozialen Medium zu posten und dem anderen das an den Kopf zu werfen.
Ja, also bei mir kommt da sofort der Gedanke, dass letztlich es auch damit zu tun hat, dass ich anderen gegenüber Vorurteile habe, also dass ich vielleicht den anderen bewerte. Also deswegen es gibt da ein Prinzip der konsequent positiven Unterstellung dem gegenüber. Das gefällt mir auch sehr gut, das bringt etwas auch auf den Punkt. Es nimmt mich sofort raus aus diesem, dass ich in der Wertung bin, sondern dass ich davon ausgehe, dass es der andere eigentlich eben eine gute Intention auch hat, in Wahrheit, wenn er ganz anderer Meinung ist als ich, dass er vielleicht in Wahrheit, dass es einen guten Grund dafür gibt.
Ja, und das wäre ja eigentlich in der gewaltfreien Kommunikation dann dieses Bedürfnis.
Ja,
das ist eigentlich ein guter Grund, weil das ein Bedürfnis nach Sicherheit ist ja eigentlich die Sehnsucht. Eigentlich steckt hinter dem allen die Sehnsucht nach etwas Gutem. Ja, das, die wir alle, die wir alle gemeinsam in uns tragen, ja, und die uns in gewisser Weise, wenn wir uns dessen bewusst wären, wahrscheinlich auch verbinden könnten. Diese Sehnsucht nach diesem gemeinsamen Gut, ja, was ist ein Bedürfnis, ist etwas, was wir brauchen, was uns gut tut, was wir für unser Miteinander auch brauchen.
Ja, ja, ich meine, ich, also in meinen Recherchen, die ich dazu auch gemacht habe, also für mich sind das eigentlich zwei ganz wesentliche Punkte, die wir da schon adressiert haben, nämlich bei sich bleiben in der Ich-Botschaft. Ich glaube, das haben sehr viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch schon gelesen, sind damit schon einmal in Kontakt getreten. Auch vielleicht das Thema mit konsequent positiven Unterstellungen habe ich weniger oft gehört. Gefällt mir aber, also es hat mich, finde ich, sehr schön. Aber wir sind ja auch ein bisschen dazu da, dass ohne Grenzen, also darüber hinausgehen, also aus dieser mystischen Brille. Und das sind jetzt, was wir bis jetzt hatten, das sind so, also Herangehensweisen. Aber wir möchten ja auch noch diese Facette bringen, wo man sagt, vom Setup, vom Inneren herkommen, was können wir für uns tun, damit wir zum Beispiel in dieses Bewusstsein des Nicht-Schwarz-Weiß-Denkens kommen, dass in dieses Bewusstsein des, wie du es in dieser Geschichte auch so schön beschrieben hast, dieses sowohl als auch.
Eigentlich die Position des Mönchsvaters.
Genau, genau.
Ja, der ein sowohl als auch,
genau,
eigentlich seinen Mönchen vermitteln,
genau,
möchte.
Genau. Und für mich, also dieser Zugang mit, also dieses, das, also auch aus der mystischen Brille würde ich sagen, dieser Zugang der konsequent positiven Unterstellung, da könnte ich noch eins draufsetzen, nämlich mit einer liebevollen Herangehensweise an die Thematik. Und mir gefällt das sehr gut, was Bruder David da meint mit der Zugehörigkeit. Wenn ich verstehe, dass ich einerseits zur Gesellschaft dazugehöre und dass wir somit eigentlich alle was Gemeinsames haben und auch das Gegenüber, das ich verdamme oder verurteile, dass das eigentlich, wir gehören gemeinsam wo dazu und wir sind vielleicht zu zweit auch, wir gehören zueinander in einer gewissen Weise. Das ist ein Zugang, den ich zum Beispiel aus dieser mystischen Brille, der mich inspiriert und der bei mir was aufmachen lässt. Wie ist das für dich?
Also für mich, mich spricht das sehr an. Ja, also ich glaube, diese Verbundenheit und dieses Bewusstsein, dass wir gemeinsam auch Anteil haben an etwas Größerem, dass wir da verbunden sind, das ist einmal auf jeden Fall, das ist für mich auch ganz wichtig. Und für mich ist es dann auch immer wieder dieser Satz, das darf sein. Mhm. Ja, also dieser Zugang zum Sein, ein bisschen so wie auch Jesus eigentlich vom Sein oder von, er nennt dieses absolute Sein, ihr Vater, sagt nur, der Vater lässt seine Sonne aufgehen über allem. Ja, also das ist so ein bisschen diese Überperspektive, dass in Gott, im Leben ist einmal alles da. Es darf einmal sein. Und ich glaube, das ist, was für mich ganz, ganz wichtig ist, auch dieses, ja, auch du darfst, mit deinem Zugang zur Wirklichkeit, mit deiner Interpretation zur Wirklichkeit, das darf sein und das ist okay. Das hilft mir irgendwie da schon.
Das ist eine interessante Facette für mich. Ich verstehe, was du meinst und ich gebe dir auch ganz recht. Es gibt aber noch einen Punkt daran, wo ich ein bisschen einen Widerspruch dabei sehe oder einen kritischen Punkt. Es gibt auch die Facette, dass ich in meinem Verständnis tatsächlich auch vielleicht Dinge sehr subjektiv, vielleicht auch tatsächlich schief sehe. Also es gibt ja das Phänomen von Projektionen zum Beispiel. Und wir sehen die Dinge ja, wieder ein Zitat, aber diesmal von Richard Rohr, der sagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. Und daher ist aus meiner Sicht sehr wohl auch zu berücksichtigen, bei dem, ich bin jetzt auch in diesem Zugang, ja, das stimmt, was du sagst, aber es stimmt auch, glaube ich, dass wir darauf also aufmerksam sein dürfen, wo wir vielleicht in dieser Projektion sind. Und für die Zuhörer, die das vielleicht, denen der Begriff nicht so klar ist, aber eine Projektion ist, wenn ich im anderen etwas sehe, was ich eigentlich in mir verborgen habe, in meinen inneren Gefühlen, die mir nicht bewusst sind. Und wenn ich so eine Projektion erkennen kann, dann kann ich dann bin ich vielleicht besser in der Lage, eben einen Konflikt zu überbrücken, beziehungsweise auch den anderen nicht zu verdammen, wenn ich sehe, das habe ich ja eigentlich auch in mir. Und das denke ich mir.
Dieses berühmte, sie den Splitter nicht im Auge deines Nächsten, sondern den Balken in deinem eigenen Auge.
Genau, und da sind wir ja ganz schnell auch wieder bei dem, wo wir, also die Zeit schreitet ja auch schon wieder vor, dass wir sagen, ein ganz wesentlicher Zugang für das Ganze ist ja eben diese ein Weg der persönlichen Entwicklung, des Bewusstwerdens, wer ich eigentlich bin, um näher an diesem wahren Sein Anteil haben zu können und um dann was an Erfahrung oder an Wahrheit da ist, wie du es beschrieben hast vorhin, dass das einfach noch klarer auch für mich selber da ist. So würde ich sagen.
Ja, und ich glaube, das führt uns auch, also mich führt jetzt dein Gedankengang ein bisschen auch zu dem, dass das gilt für jeden Menschen. Ich projiziere auch Dinge, genauso wie du noch Dinge projizierst. Ja? Oder ich habe meine Prägungen und du bist auch noch gesteuert auch von deinen Prägungen.
Ja.
Also wir sind keiner von uns, und da sind wir genau wieder dort, jeder von uns interpretiert immer.
Mhm.
Und ich glaube, indem ich von dem ausgehe, kann ich dann auch liebevoller, vielleicht auch manchmal vergebender, barmherziger, einfühlender mit dem anderen sein,
genau.
Weil ich weiß, und das gefällt mir immer so gut, wir sind alle auf dem Weg, wir sind alle Lernende und keiner von uns hat die ganze Wahrheit und weiß um alles.
Und wir dürfen den Widerspruch aushalten,
ja,
auch diese Spannung, die aus dieser Distanz und dem Konflikt da ist, dass wir das aushalten können.
Genau. Und mir hat es gut gefallen, wie wir auch so in der Vorbereitung dann gesprochen haben drüber, über diesen Weg. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Weg des Miteinanderlernens, Lernens, auch einander zuzuhören, die Dinge auszuhalten, miteinander vielleicht auch, ja, auch zu diskutieren und vielleicht dann zu einem Konsens irgendwann mal zu finden.
Ja.
Das ist dieses gemeinsam zu fühlen, gemeinsam ein Drittes. Ja, das ist für mich irgendwie dieses Dritte, das
gemeinsamer Sinn,
ein
gemeinsame
Sinn
Erfahrung.
Ja. Also das, und was mir jetzt noch so einfällt, so ein bisschen als eine Abschlussgeschichte, ist der Paulus. Ja, Paulus, der ja war ein Pharisäer und er hat wirklich die ersten Christen ja verfolgt, wirklich bis aufs Blut. Also er hat da schon er war wirklich ein Kämpfer für die Wahrheit, ja, für die Wahrheit, so wie er sie in seiner Perspektive verstanden hat.
Mhm.
Und dann gibt es ja diese berühmte Szene, wo er vor Damaskus vor dem Pferd fällt und er Christus begegnet. Ja, und Jesus sagt zu ihm, es bin ich, den du verfolgst. Ja, das ist ja diese mystische Perspektive.
Der Feind ist in dir.
Ja, also einfach ganz eine andere Perspektive über die Wirklichkeit zu haben.
Mhm.
Ja, also da auch, ja, auch er hatte nicht die ganze Wahrheit. Ja. Er hat auch nur einen Aspekt
gesehen. Aber ist es aus deiner Sicht, ist es vermessen, wir haben ja im Titel gesagt, so retten wir die Demokratie. Ist es vermessen zu sagen, so retten wir die Demokratie?
Ich glaube, die Demokratie ist wirklich nur zu retten, wenn wir uns für den Geist Gottes öffnen, für den Geist Christi.
Oh.
Ja.
Okay.
Und so, wenn wir uns gemeinsam auf einen Weg machen. Ja, das glaube ich, dafür Kinder
können
wir.
Ich würde nicht so weit gehen wie du, obwohl ich selber auch ein gläubiger Mensch bin. Aber ich glaube, wir treffen uns bei dem und um das geht es wahrscheinlich, dass es, und wenn ich dich richtig interpretiere, verstehst du mit dem Geist Christi auch genau diesen Zugang, der getragen ist von der Achtung füreinander, von auch letztlich von einem liebevollen Zugang, von dieser konsequent positiven Zugang zu dem anderen, von dem, dass wir zusammengehören, dazugehören. Und ich glaube, ich beantworte die Frage jetzt ein Stück weit selber auch noch einmal. Ja, ich glaube, dass, weil man sagt immer, die Familie ist die Keimzelle eines Staates. Und ich glaube, jede einzelne Beziehung, und die hängt von uns ab, wie wir sie führen, und bildet den Staat und bildet letztlich die Basis für ein gutes Miteinanderauskommen und letztlich auch eben für die Demokratie. Und da haben wir, glaube ich, alle einen Auftrag. Da bin ich auch sehr emotional. Und ich hoffe, dass wir mit dem Thema einerseits Ihr Interesse ein Stück weit abholen konnten, aber dass wir auch ein paar Hinweise geben konnten, die sich für Sie auch erschließen, die tatsächlich, glaube ich, einen Beitrag leisten können.
Mhm. Mir fällt jetzt ein Abschlusswort noch ein, und zwar von einem russischen Mystiker, dem heiligen Serafim von Sarov, der sagt: Willst du Frieden in der Welt, mache Frieden in deinem Land. Willst du Frieden in deinem Land, mache Frieden in deinem Ort. Willst du Frieden in deinem Ort, mache Frieden in deiner Familie. Willst du Frieden in deiner Familie, mache Frieden in dir.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Das ist der Praxistipp gleichzeitig, sich auf den Weg zu machen, wirklich genau. Sich Zeit zu nehmen, hineinzuhören in sich selber, einfach da einen inneren Weg Richtung inneren Frieden zu gehen.
Danke, Karin.
Danke, Peter. Danke fürs dabei sein.
Danke fürs dabei sein. Lasst uns aufbrechen oder weitergehen.
Genau.
Alles Gute.
Alles Gute.